Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM zur gewohnten Zeit, zur gewohnten Stunde, an der gewohnten Stelle. Hier ist wieder die Plattform mit einer neuen Ausgabe. Ja, und mein Name ist Michael Trost. Heute in der Plattform geht es um den Ulmer Weltladen. Und der Ulmer Weltladen, das gleich mal vorweg, feiert 40-jähriges Bestehen, hat also Geburtstag. Ein Grund, sich mal intensiver damit zu befassen hier in der Plattform. Und ich habe zwei Gäste eingeladen, die man auch aus dem Radio, glaube ich, ganz gut kennt, wer öfter Radio Free FM kennt. Ich begrüße ganz herzlich die Kirsten Tretter. Hallo.
Hallo
Kirsten, schön, dass ihr da seid. Hallo Lothar, willkommen.
Hallo.
In der Plattform Lothar Häusern, ja. Und wir haben es schon gesagt, es geht also um den Ulmer Weltladen. Ich denke, bevor wir auf den Ulmer Weltladen eingehen, stellt euch auch mal kurz ein klein bisschen vor, auch wenn man euch vielleicht hier aus dem Radio kennt, der ein oder andere euch schon mal gehört hat, die Stimme wieder erkennt. Ich denke, so ein paar Worte solltet ihr noch zu euch dazu sagen, damit man weiß, wie Kirsten, wie der Lothar überhaupt zu dem Thema, ja, überhaupt wer sie sind. Und natürlich auch mit Bezug, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, was ihr da macht, um da einfach ein klein bisschen den Einstieg zu schaffen.
Gut, dann fange ich einfach mal an. Ja, Kirsten Tretter, ich bin seit 2011 Geschäftsführerin des Ulmer Weltladens zusammen mit meiner Kollegin Sonja Schlenk. Die ist schon seit fast zehn Jahren Geschäftsführerin dort. Und ich bin im Jahre 2011 dazugestoßen, auf der Suche nach einem sinnstiftenden Job, der ein wenig, da kommen wir vielleicht später noch dazu, auch hauptamtlich, also ein wenig bezahlt wird, aber der vor allen Dingen auch eine sinnvolle Tätigkeit aus meiner Perspektive bringt. Ich selber bin gebürtige Hamburgerin, lebe aber schon seit Anfang der 2000er hier in Ulm. Und habe über ein Betriebswirtschaftsstudium ganz klassisch dann doch den Bogen spannen können, meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse nun im Ulmer Weltladen anzuwenden. Und dort bin ich zuständig für alles, was mit Rechnungen und mit Abrechnungen und Controlling zu tun hat, also das ganze Zahlenwerk, das muss auch sein, denn der Laden ist ja neben seiner Vereinstätigkeit auch vor dem Finanzamt und dem Steuer pflichtig, sich da Auskunft zu geben. Also das ist das, was ich im Weltladen hauptsächlich tue, aber natürlich gehört auch der ganze Background dazu, alles das, wofür der Ulmer Weltladen steht und worüber wir jetzt ja auch noch reden werden.
Ja, mein Zugang ist ein ganz anderer, also nicht das Zahlenwerk. Ich habe immerhin das Privileg des Alters von 40 Jahren Ulmer Weltladen, kann ich immerhin 35 Jahre geradezu schon in der Geschichte mitverfolgen. Als ich 1981 anfing, damals den politischen Bereich in der Volkshochschule zu übernehmen, war ein sehr schnelles Kennenlernen eben auch mit den aktiven, vor allen Dingen Frauen, im Ulmer Weltladen gegeben. Das heißt, wir haben dann auch danach sehr viele gemeinsame Aktivitäten gemacht, vor allen Dingen, weil ich auch als Schwerpunkt an der Volkshochschule und auch in meinem Vor-Volkshochschulleben sehr viel Lateinamerika-Geschichten gemacht habe, sehr viel Solidaritätsarbeit, auch mit Exil-Chilenen, Exil-Argentiniern und der Weltladen, da werden wir nachher auch noch drauf kommen, der Weltladen diesbezüglich auch aktiv war, haben wir, wie gesagt, viele gemeinsame Aktivitäten auch gemacht, gemeinsame Veranstaltungen. Und ich bin jetzt seit Mai ganz offiziell noch ein bisschen näher dran, statt nur veranstaltungsmäßig. Nämlich bin jetzt der Vorsitzende des Vereins Ulmer Weltladen e.V., so heißt er in der offiziellen Langfassung.
Wobei wir auch schon bei den Strukturen sind, der Ulmer Weltladen, ich glaube, Kirsten, du hattest das auch schon angedeutet, ist letztendlich ein Laden, der nicht ganz so nach den üblichen, sagen wir mal, Strukturen einer GmbH oder einer AG funktioniert, sondern er wird durch einen Verein getragen. Dort sind Ehrenamtliche tätig. Und insofern ist das alles ein klein bisschen anders, als man sich das so vielleicht von einem Laden vorstellt. Ja, das sollen wir vielleicht da gleich mal auf die Grundlage, wie überhaupt damals dieser Verein gegründet wurde und dann letztendlich auch der Ulmer Weltladen vor 40 Jahren ein bisschen eingehen, so ein geschichtlicher Rückblick, wie das dazu gekommen ist. Wer hatte überhaupt die Idee? Wie kam das? Erzähl doch darüber.
Ja, wie das immer so ist. Übrigens gab es tatsächlich den Verein vor dem Laden. Also der Verein ist jetzt sogar schon 41 Jahre alt, 1975 gegründet worden. Und die Idee dieses Vereins war eben auch, einen Laden zu betreiben. Jetzt sind wir beim Thema. Und das meinte ich, wie es immer so ist. Es sind Strukturen, objektive Verhältnisse. Und man bedarf aber auch der Person, die ja konkret ihr Thema darin finden. Auf der einen Seite, Mitte der 70er Jahre, gab es gerade hier in der Bundesrepublik heftige Diskussionen über den, ich nenne es mal, den Zustand dieser Welt. Also was sind wir eigentlich für eine Welt, die in eine erste und in eine dritte Welt oder auch vierte und fünfte Welt geteilt ist? Also wo sich unendlicher Reichtum konzentrierte in einem relativ kleinen Teil dieser Welt und ein anderer Teil im Prinzip ausgegrenzt war von allen oder vielen Möglichkeiten, auch ein bisschen wenigstens teilzuhaben. An diesen Verhältnissen. Und es gab damals Menschen, die zurückkamen aus Afrika, aus Lateinamerika, hier nach Ulm gekommen sind, hier beruflich tätig wurden in Ulm, immer mit diesen Ideen, wir müssen doch was am Zustand dieser Welt verändern, wir müssen diese Welt anders, menschlicher gestalten, solidarischer gestalten. Und dann überlegt haben, sich auch zum Glück trafen in diesen Ambitionen und dann überlegt haben, wie kann man denn das plastisch machen, wie kann man das transparent machen, wie kann man andere Leute denn davon auch noch, wie kann man sie motivieren, da ebenfalls an diesem Thema der Veränderung der Welt zu arbeiten? Und da lag es, kann man im Nachhinein sagen, relativ nah. Der Prozess war natürlich alles viel schwieriger, das tatsächlich zu verbinden mit Produkten aus den Ländern des Südens, aus den Ländern der sogenannten Dritten Welt, Kaffee, Tee, Reis, wie auch immer sie heißen mögen, mit fairen Produktionsbedingungen, mit einer Kenntnis, was machen eigentlich die Leute, unter welchen Bedingungen produzieren die Leute Kaffee, weil schon damals wuchs der Kaffee nicht in Söflingen oder in Böfingen. Und wie kann man die Verhältnisse plastisch machen? Wie kann man das anderen Leuten deutlich machen? Und ein weiteres Anliegen war immer, nicht nur auf die Länder des Südens zu schauen, nicht nur auf Afrika, Asien, Lateinamerika, sondern die Arbeit tatsächlich zu verbinden mit einer Vorortarbeit, würde ich das mal nennen. Also wie sind eigentlich die Verhältnisse hier in der Bundesrepublik zum Beispiel, die Verhältnisse in Deutschland mit ein Bestandteil dieses Verhältnisses der ersten und der dritten Welt? Also insofern ist es nicht damals Aldi oder Lidl oder Rewe oder Edeka oder wie immer sie heißen mögen, mit fair gehandelten Produkten in Regalen zu vergleichen. Sonst ging immer darum, auf der einen Seite Produkte zu verbinden, auf der anderen Seite mit politischen Informationen.
Also ein nicht Kommerzdenken, sondern genau, ein entwicklungspolitisches oder genau, ein sozialpolitischer Ansatz, der eben viel breitbandiger oder viel mehr eigentlich umfasst als bloß das, wenn man hört, ein Laden. Das haben wir,
wie gesagt, das war durchaus damals eine Diskussion in der Bundesrepublik und dann bedarf es halt immer auch konkreter Personen, die ein Interesse haben und bestenfalls sich auch treffen und finden. Und das spielen oft viele Zufälle eine Rolle. Und glückliche Zufälle braucht man diesbezüglich auch. Und das war dann genau im Prinzip die Geburtsstunde, dass diese glücklichen Umstände zusammenkamen und auch Strukturen Personen fanden oder umgekehrt, so quasi zur Geburtsstunde dieses Ladens dann 1976.
Weil du es gerade ansprichst, die Umstände, die Gegebenheiten, die politische Situation, das Umdenken oder einfach die Diskussion in der Breite. Das heißt daraus schließlich, es hat diese Idee mit dem Weltladen nicht nur hier in Ulm gegeben, sondern es war eine globale oder zumindest auf Deutschland weite Diskussion oder eine Welle, die dann dazu geführt hat, dass wahrscheinlich, und da kommt ihr aber sicher gleich noch drauf, nicht nur hier in Ulm dieser Ansatz erfolgt wurde, sondern auch in anderen Städten, in wahrscheinlich Deutschland oder vielleicht europaweit, aber da kommen wir sicherlich gleich noch drauf.
Die Ulmer reklamieren ja gerne Ulmer Modelle für sich, aber in dem Fall kann man zumindest sagen, es war nicht nur ein Ulmer Produkt.
Es war ein größeres Thema, das eben da in der Diskussion gewesen ist. Ja, also dann gab es diesen Verein, du sagtest, der Verein vom Verein. Und dann, wie ist es dann gelaufen? Also 1976 hat dann irgendwann gesagt, so, und jetzt machen wir konkret was. Und man hat dann Ausschau gehalten. wo gibt es hier die Möglichkeit, einen Laden zu begründen? Und da gab es wahrscheinlich irgendeinen kleinen Gründerkreis, der dann irgendwo konkret dann begonnen hat, dieses zu initiieren und zu realisieren.
Genau, also es war dann auch so, dass man von Kirchenseite her damals ein Gebäude bekommen hat, das der Kirche gehört hatte. Das war die Sterngasse 14. Da war der Ulmer Weltladen bis letztes Jahr auch angesiedelt, also immer mit der Adresse Sterngasse 14, mit einer bezahlbaren Miete. Und das finde ich dann schon auch bemerkenswert, auch jetzt, weil wir von Ulmer Modell sprechen. Es ist tatsächlich schon was Besonderes, dass von vornherein klar war, man wolle diesen Laden betreiben, aber man wolle auch Miete zahlen dafür. Und es sollte auf jeden Fall ein Laden sein, der nicht abhängig macht von anderen Strukturen. Es gibt, du hattest es vorhin ja schon mal gefragt, gibt es nur einen Ulmen Weltladen? Nein, natürlich nicht. Es gibt weltweit diese Bewegung. Es gibt in Amerika Fairtrade Shops. Es gibt ursprünglich in Europa ist es über Holland, also über die Niederlande gekommen. Es gibt in Italien, in Österreich, in England, Großbritannien. Es gibt große Bewegungen. Zum Teil geben die Menschen, ich glaube in Großbritannien, mehr Geld aus pro Kopf für Fairtrade-Produkte als hier in Deutschland. Also es ist tatsächlich eine große Bewegung, aber in Deutschland sind viele Weltläden angesiedelt, auch an Kirchen. Das hat sich einfach so auch ergeben, weil diese Bewegung sehr stark geprägt war von Menschen, die in der Kirche organisiert waren. Und nun aber der Ulmer Weltladen, das ist vielleicht wieder auch so typisch für Ulm, würde ich fast sagen, hat sich von vornherein gesagt, wir wollen unabhängig sein, wir wollen uns nicht abhängig machen, nicht weil man was gegen Kirche hat, es sind sehr viele Menschen sehr engagiert auch in Kirchen und die Kirchen sind auch sehr eng verbunden mit dem Weltladen, aber man wollte von vornherein zeigen, hier ist Platz für jeden, es ist unabhängig von der Weltanschauung, Hauptsache man ist mit den Grundprinzipien des Ulmer Weltladens und den Zielen des Ulmer Weltladens konform und es sollte nicht ein Grund sein zu sagen, das ist die und die Kirche, damit habe ich nichts zu tun und da will ich raus.
Wie viele Leute stehen denn jetzt vor die Idee hier in Ulm, beziehungsweise wie viele Vereinsmitglieder habt ihr dann? Haben wir das schon genannt? Ich glaube, die Zahl haben wir noch nicht irgendwie.
Also es gibt, denke ich, da zwei interessante Zahlen. Das eine sind die Vereinsmitglieder.
Wie viel haben wir aktuell? Das ist jetzt mein Reingrätschen,
nicht wahr?
Genau, du bist ja die GmbH, genau. Ich bin der Verein. Wir haben etwa 120 Mitglieder innerhalb des Vereins.
Genau, und im Laden arbeiten circa 50 Mitarbeiterinnen. Und da wähle ich gerne die weibliche Form. Es sind aktuell zweieinhalb Männer, die bei uns arbeiten. Es hat gerade ein Student angefangen, ganz neu, was uns sehr, sehr freut. Der hat auch vorher in einer Bachelorarbeit unsere Homepage neu erstellt. Und auch sowas freut uns natürlich immer sehr. Wir sprechen jetzt von dem Jubiläum 40 Jahre. Ist natürlich schön, wenn wir jetzt auch Jüngere da haben und die sich von der Idee auch begeistern lassen. Und ich sehe da ein ganz großes Potenzial. Also 50 Leute arbeiten ehrenamtlich, Frauen hauptsächlich und ein paar Männer, dürfen auch gerne mehr sein, bei uns im Laden und zwar ehrenamtlich. Und das ist der Verkauf. Der Verkauf ist bei uns komplett ehrenamtlich organisiert. Wir haben ein paar hauptamtliche Damen bei uns, alle aber keine Großverdienerinnen, allein weil einfach da auch andere Verantwortung dahinter stehen, auch andere Tätigkeiten. Wir haben den Einkauf, Kunsthandwerk und Lebensmittel hauptamtlich, wir haben die Geschäftsführung hauptamtlich und wir haben unsere Putzfrau hauptamtlich angestellt.
Aber wie kommt es, dass das jetzt so wenig Männer sich begeistern können? Lothar, kann man da nicht irgendwie noch ein bisschen die Seite auch stärken?
Ich meine, natürlich musst du mich da anspielen. Und du siehst ja, seit ich rüstiger Rentner bin, versuche ich eben auch da nochmal auf dieser Ebene was zu tun. Also jenseits der konkreten Geschichte, glaube ich, Weltladen, das ist ja überhaupt das Freiwilligentätigkeit, das Ehrenamt schon sehr, sehr weiblich definiert ist. Ich habe ja viel gemacht zu diesem Thema Ehrenamt, mache das immer noch, Freiwilligentätigkeit. Ich glaube, es hat eine Menge zu tun mit dem, was man so Normalarbeitsbiografie nennt. Dass Männer, das ist ja nicht nur positiv zu sehen, viel öfter in tatsächlich regulären Arbeitsverhältnissen, auch über die lange Distanz dann sind, Frauen viel öfter Unterbrechungen drin haben und von daher tatsächlich auch diese Möglichkeit dann suchen, in diesen Unterbrechungen der regulären Berufstätigkeit dann auch nochmal darüber hinaus etwas zu tun und was sinnvoll zu tun. Ich glaube, das ist so die eine Geschichte und auch eine ganz wesentliche Geschichte. Und man hat ja auch gesehen, wir müssen gucken, jetzt glücklicherweise ist jetzt auch nochmal jemand dazugekommen, du sagst gerade aus dem studentischen Bereich, das ist auch ein großes Problem, dass man auch sowas wie Nachwuchsarbeit in Anführungsstrichlein machen muss. Und wir arbeiten ja jetzt auch zusammen mit Engagiert in Ulm, also der freiwilligen Beratungsstelle, und dass man auf jeden Fall auch stärker in den Blick nimmt, nicht zuletzt Männer, die jetzt sich da auch engagieren wollen. Und ich bin da auch eigentlich relativ hoffnungsvoll, das kann man nicht anders sagen. Eine Anmerkung würde ich noch mal machen, das ist schon ziemlich, also ich sag's mal so, vorausschauend war, wahrscheinlich damals nicht mal so sehr ahnend. Es gibt ja Läden, die heißen dann Dritte Weltläden oder die heißen Eine Weltläden. Aus Dritte Weltläden wurden Eine Weltläden. Da ist es doch für Ulm sehr schmuckvoll zu sagen, Ulmer Weltladen von Anfang an. Also hat sich sehr reduziert auf diese Geschichte und besser, glaube ich, kann man es gar nicht treffen.
Weil ihr gesagt habt, ihr habt eine Webpage, werden wir dann gleich Musik spielen. Wer vielleicht nebenbei schon mal ins Internet gucken möchte, Kirsten, wie ist denn die URL des Ulmer Weltladens?
Die kann man sich gut merken. Sie heißt www.ulmer-weltladen.de.
Oh, so schmuckvoll.
Und eine neue Seite habt ihr auch? Das heißt, die verstehe ich
schon als online? Ja, ich hoffe, sie ist schon drin. Ich will nicht meine Hand auf ins Feuer legen. Die Woche war die Umstellung. Und Marius, wenn du zuhörst, ich hoffe, du hast jetzt schon drin.
Genau, jetzt kommt die Größeinheit.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben eine gute Viertelstunde schon gesprochen. Wir spielen mal einen Musiktitel, und zwar von einer Band oder Interpret Avatara heißt der. Den Titel, die Nummer 11, Close Your Eyes. Das spielen wir und anschließend geht's hier bei uns in der Plattform weiter. Schwupp, da ist die Musik zu Ende. Hier ist die Plattform, hier ist Radio Free FM auf der 102,6. In der Plattform geht es um den Ulmer Weltladen und um den 40-jährigen Bestand, also den 40. Geburtstag des Ulmer Weltladen. Und ja, meine Studiogäste sind Kirsten Tretter und Lothar Heuson. Jetzt haben wir schon ein klein bisschen über die Grundlage, über die Basis des Ulmer Weltladen erfahren, auch über die Geschichte. Vielleicht, dass wir ein klein bisschen die Zusammenhänge verstehen, Kirsten. Es gibt also, habe ich verstanden, nicht nur den Ulmer Weltladen, nicht nur das Ulmer Modell oder den Ulmer Ansatz, sondern es gibt in ganz Deutschland diesen Ansatz. Wir hatten über die Welle, die da in den 70er Jahren quasi sich ergeben hat, gesprochen. Wie ist dann das heute? Sind jetzt die Läden miteinander in Kontakt? Haben die eine gemeinsame, na sagen wir mal, Strategie in Bezug auf, was mache ich am Markt, was mache ich, wie handle ich und tauscht man sich aus? Also die ganze, ist das ein Miteinander? Gibt es jetzt einen Verein, der jetzt mal auf deutscher oder auf nationaler Ebene miteinander sich trifft, berät, abstimmt, oder ist dann doch das eine sehr dezentrale Geschichte? Jeder Weltladen wurschtelt, ist der falsche Begriff, werkelt vor sich hin. Wie ist dann das organisiert? Wie funktioniert das? Wie ist da die Basis?
Ja, also es gibt tatsächlich eine Struktur. Es gibt einen Dachverband, das ist der Weltladen-Dachverband. Die Weltläden, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, es gibt offiziell circa 800 Weltläden in Deutschland. Wobei
800? Wow, das ist ja viel mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, siehst du,
das lebenslanges Lernen. Das haben wir sofort parat.
Wobei man ein bisschen einschränkend sagen muss, man zählt dann auch die Sonntags, also das Regal in der Kirche, was sonntags geöffnet wird, auch mit dazu. Also es gibt tatsächlich die Unterscheidung auch in Aktionsgruppen. Das sind dann häufig Verkäufe, die dann an einem Aktionsgruppen Aktionstag wie Erntedank oder so stattfinden in den Kirchen. Das sind keine Läden. Aber ein Laden ist eigentlich ein Ort, wo fair gehandelte Produkte regelmäßig verkauft werden. Also nicht alle Läden haben dann diese Öffnungszeiten, die man von anderen konventionellen Läden her kennt. Aber jeder Laden, also die Läden haben auch unterschiedliche Strukturen. Wir in Ulm haben ja jetzt gerade eben gesagt, wir haben den Verein und die GmbH-Struktur. Es gibt andere Läden, die sind nur, agieren nur als Verein. Wenn das Finanzamt mitspielt, ist das auch okay. Dann gibt es kirchenangegliederte Läden. Und wer immer möchte, kann dann Mitglied werden im Weltladendachverband. Wenn man ein Mitglied ist im Weltladendachverband, darf man auch das Logo nutzen und bekommt bestimmte Werbematerialien. Es gibt gemeinsame Aktionen wie den Weltladentag, das ist immer Anfang Mai, der Samstag vor Muttertag meistens. Dann gibt es die Faire Woche, das ist auch eine Aktion, die immer im September stattfindet. Bei uns ist das immer so die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien, also die letzten zwei Septemberwochen. Und somit haben wir da gewisse Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Ansonsten sind wir aber zusätzlich muss man noch sagen, es fällt mir jetzt gerade ein, gibt es natürlich auch Prinzipien. Wir haben Konventionen im Weltladendachverband erarbeitet, die Konventionen des fairen Handels. Da fällt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ich will es hier nicht überfrachten mit Zahlen, aber es gibt im Ulmer Weltladen auch Produkte, die nicht aus dem fairen Handel sind. Das sind sogenannte Ergänzungsprodukte, die dürfen wir zu 20% haben. 80% müssen fair gehandelte Produkte sein. Was sind Ergänzungsprodukte? Zum Beispiel CDs und Bücher sind als Produkt keine Fairtrade-Produkte oder keine fair gehandelten Produkte, aber sie haben als Thema ein Globalisierungsthema oder ein Thema zum Fairtrade oder es sind Geschichten aus den Regionen, woher unsere Produkte kommen. Dann haben wir ein kleines Sortiment an regionalen Produkten und wir haben auch noch ein kleines Sortiment an Produkten aus Behinderteneinrichtungen. Also wir unterstützen da dann auch Initiativen, wo wir sagen, das gehört mit dazu. Wir haben nicht nur die Länder des globalen Südens, wie es heute heißt, im Blick, sondern auch hier die Region und auch sozial Benachteiligte. Und das ist so mit der Ansatz. Und da haben wir gewisse Freiheiten. Ja, also ich denke, das ist mal so jetzt, um einfach mal ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie sind wir hier auch im Bundesgebiet organisiert. Und es gibt dann immer regelmäßig Treffen. Es ist einmal im Jahr gibt es ein großes Weltladentreffen, wo sich eben die Weltläden, die Mitglied sind im Dachverband, treffen. Es gibt in Baden-Württemberg eine gewisse Struktur. Es gibt auch auf regionaler Ebene immer mal wieder Treffen. Es gibt Verhandelsberater, die kommen. Also da ist, man ist nicht alleine gelassen und trotzdem aber auch autark.
Also so, dass es auf jeden Fall nützlich ist, dass es an der Stelle sich ergänzt, dass es an der Stelle keine Overhead oder keine, ja, wie soll man sagen, Verwaltungs-
Richtig.
Große
kein Wasserkopf irgendwo, ja. Der sich da aufbaut. Mhm. Ganz genau. Also das ist schon, man muss natürlich dann einen Beitrag dafür zahlen, dass man in diesen Verbänden dann ist, wie eben der Weltladendachverband, aber man profitiert eben auch davon.
Gibt es dann da auch jetzt gemeinsame Richtlinien in Bezug auf Beschaffung oder gar, wenn man jetzt, ich weiß nicht genau, wie das bei euch geht, wenn ihr Waren habt, dass man vielleicht sagt, da gibt es jetzt ein Abkommen mit einem Lieferanten, der das dann bundesweit oder landesweit oder eben zwischen zwei Städten.
Das ist tatsächlich ein ich sage jetzt mal, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen Lieferantenkatalog und der kommt auch vom Weltladendachverband und das ist auch ganz wichtig, denn ich hatte selber schon auch den Fall, dass Kirchen an mich herangetreten sind oder Privatpersonen, die gesagt haben, oh, ich war gerade in Afrika und da habe ich jetzt einen Haufen Schürzen mitgebracht und können wir die nicht bei euch im Weltladen verkaufen. Und das geht so nicht, weil wir müssen uns an die Regeln des fairen Handels halten, die wir uns selber auferlegt haben. Es muss eine Transparenz da sein. Wir müssen nachvollziehen können, wird tatsächlich fair bezahlt. Nicht, dass ich das nicht glaube, dass das die Personen haben, sondern es muss nachvollziehbar und transparent sein. Und aus diesem Grunde gibt es einen Lieferantenkatalog und somit können wir immer darauf verweisen, könnt sagen, ihr habt ein Projekt, versucht in den Katalog hineinzukommen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass alle Weltläden bei euch bestellen, denn dann seid ihr in dem Katalog, der bundesweit Gültigkeit hat. Und so wissen wir dann, bei welchen Lieferanten wir bestellen können, wo wir sicher sind, da wird nach den Kriterien des fairen Handels gehandelt.
Und da gibt es dann jemanden, der dann also wahrscheinlich die ganze Zeit diese Fair Trade und diese Bedingungen überprüft und auch feststellt, ob die dann auch über die laufende Zeit beibehalten werden. Nicht, dass euch jemand sagt, das ist so und nachher ändern sich die Bedingungen.
Natürlich.
Ihr habt
natürlich
das über Jahre im Programm und irgendwer hat inzwischen aus irgendwelchen Gründen die Bedingungen gar nicht mehr eingehalten. Ja. Also gibt es wahrscheinlich Leute, die da...
Es kommt auch vor, dass Lieferanten rausfallen, weil sich einfach da was verändert hat. Und dann muss man natürlich sagen, es gibt ein paar große Fairhandelsimporteure, die an sich oder für sich genommen in der eigenen Struktur her schon ein Interesse haben, ihre Lieferanten, ihre Produzenten vor Ort, ich würde jetzt nicht sagen überprüfen, aber fest zusammenarbeiten, lange Verträge mit ihnen aushandeln und auch immer vor Ort präsent sind, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und man kennt sich in der Szene schlichtweg.
Das heißt, vor Ort heißt, wenn das aus dem Ausland kommt, ist es jemand dann wirklich unterwegs vor Ort und schaut, wie sind die Anbauarbeits- oder einfach die Bedingungen, unter denen es zustande kommt, ist das, was man erzählt bekommt, auch zutreffend? Ja. Und wenn das nicht transparent ist, dann ist das Siegel Fair Trade auch erloschen oder gilt das nicht? Dann ist es nicht nachvollziehbar oder ist es...
Ja, wobei ich jetzt natürlich von Berufswegen her eine kleine Unterscheidung machen muss. Wir sprechen jetzt gerade nicht vom Fair Trade Siegel. Das hat sich zwar ergeben aus der Weltladenbewegung heraus, aber das Fair Trade Siegel findet man kaum noch im Weltladen. Es ist tatsächlich ein Instrument, um Fair Trade Produkte in konventionellen Läden sichtbar zu machen. Wir im Ulmer Weltladen haben viele Produkte von den drei großen Fairhandelsimporteuren, die über das Fair Trade Siegel hinaus Kriterien haben, immer bestrebt sind, es noch besser zu machen und noch fairer oder auch noch enger in der Zusammenarbeit zu sein. Deswegen zucke ich immer ein bisschen zusammen und sage, also es geht jetzt nicht um das Fairtrade-Siegel. Das ist gut, keine Frage. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Aber der Ulmer Weltladen oder auch überhaupt die Weltladenbewegung will noch ein bisschen mehr als nur diese Produkte zu verkaufen.
Und haben wir da vielleicht noch ein paar Beispiele, wie man an der Stelle, auf was ihr dann hauptsächlich achtet. Also nehmen wir mal an, jetzt habt ihr einen Lieferant, man geht vor Ort. Also wie geht man davor? Was genau wird dann angeschaut? Was sind so die Hauptkriterien, an denen man dann festmacht? Jawohl, hier wird Fairtrade eingehalten.
Ja, also die Kriterien sind keine ausbeuterische Kinderarbeit. Es werden die Verhandelsprämien ausgehandelt. Also es gibt neben den Löhnen, die festgelegt werden, und zwar im Gespräch mit den Lieferanten oder mit den Produzenten vor Ort, gibt es zusätzlich noch eine Verhandelsprämie. Die muss eingesetzt werden zur Verbesserung von dem Leben in den Kooperativen. Es sind meistens ja Kooperativen. Man arbeitet nur mit Kleinbauern und Kooperativen zusammen und will keine Großplantagen unterstützen. Da schaut man drauf, dass zum Beispiel Krankenstationen eingerichtet werden, Schulhäuser eingerichtet werden mit dieser Prämie, die auf die Löhne noch draufkommt. Es muss eine Transparenz da sein. Die Lieferkette muss klar transparent sein. Und es werden lange Handelsverträge abgeschlossen, also so, dass sich auch die Produzenten und Lieferanten vor Ort darauf verlassen können, dass man die Abnahme garantiert. Und ganz wichtig, neben diesen langen Lieferverträgen, die man abschließt, ist einfach ein Vertrauen, was man miteinander aufbaut.
Das heißt, das muss da auch der persönliche Eindruck überzeugen. Wenn das an der Stelle nicht so ist, dann kann es sein, auch wenn übrige Kriterien bei der Prüfung vielleicht positiv sind, dass man sagt, nee, ist uns nicht so ganz, scheint uns viel, was uns vorgemacht wird, nachher aber nicht wirklich eingehalten. Das heißt, dieser persönliche Eindruck ist auch ganz wichtig. Ist das ein vertrauenswürdiger Partner oder ist das an der Stelle eben nur wirklich jemand, der vorgibt?
Ja, und die Fairhandelswelt ist nicht immer nur eine heile Welt. Also da gibt es auch schwarze Schafe, man muss das auch überprüfen. Und ich habe selber den Jahren, die ich jetzt da arbeite, auch schon mitbekommen, dass Lieferanten, Verhandelsimporteure gesagt haben, wir arbeiten mit dem Lieferanten XY nicht mehr zusammen, weil wir nicht mehr genau garantieren können, dass auch diese Kriterien alle eingehalten werden.
wie lange dauert dann so ein Prüfverfahren, als wenn jetzt ein neuer Lieferant irgendwo in Katalog aufzunehmen ist und dann irgendjemand sagt, okay, wir überprüfen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann eine Sache, die innerhalb von einer Woche, wahrscheinlich nein, aber von Monaten oder wie gibt es da irgendeinen Erfahrungswert? Oder?
Da bin ich jetzt überfragt, ja, weil ich damit ja nicht, ja, nichts zu tun habe. Mhm. Kann ich jetzt keine verlässliche Auskunft drüber geben.
Mhm. Weil um da qualifiziert Info einzuholen, stelle ich mir schon vor, muss man ja schon gründlich recherchieren
und, es finden
und vor Ort
auch,
reisen.
Es gibt auch,
ja,
einen Turnus, es gibt unangekündigte Überprüfungen, aber häufig gibt es auch angekündigte Überprüfungen. Das liegt einfach daran, dass man eben dann Einsicht in die Bücher braucht und, mhm, da müssen die Personen auch anwesend sein und vor Ort sein. Also ich denke, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Auch, mhm, wenn man mal drin ist in dem Katalog, heißt es noch lange nicht, dass man dann ausgesorgt hat und immer, mhm, da drin ist.
Aus welchen Ländern kommen dann überwiegend die Lieferanten? Kann man das irgendwie sagen? Gibt es da einen Schwerpunkt, Südamerika beispielsweise oder Europa? Oder ist das, kann man da keine...
Ja, also traditionell oder klassisch ist das ja eine Nord-Süd-Idee gewesen. Ja. Also Afrika, Asien, Lateinamerika, das sind die Hauptländer, Produzentenländer, wo unsere Produkte herkommen. Was sich jetzt langsam herauskristallisiert und was auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist ein Schwerpunkt, dass man auch hier guckt. Auch hier werden nicht überall faire Preise gezahlt. Beispiel Milch. Also wir haben auch, Naturland hat zum Beispiel das Zertifikat Naturland Fair. Das heißt, die Schokolade bei uns im Laden, die dieses Zertifikat oder diese Zertifizierung hat, dieses Label, da ist garantiert, dass die Milchbauern auch einen fairen Preis bekommen haben. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung im fairen Handel, dass man auch mal schaut, wie ist es denn hier vor Ort. Auch hier ist ja, da schließt es eigentlich auch an die politische Arbeit. Es ist auch nicht immer nur ein Gucken, was machen denn die anderen nicht richtig, sondern wir kehren auch oder weisen zumindest auch darauf hin, dass wir auch vor unserer eigenen Haustür kehren müssen und gucken müssen, wie fair ist denn das hier. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen emotional, wenn es darum geht, Fair Trade. Es gibt Discounter, die sind mit Fair Trade Awards geschmückt worden. Ein großer Discounter dieses Jahr gerade hat den Fair Trade Award bekommen, wo ich dann sage, ja, aber wo ist denn der faire Umgang mit den eigenen Mitarbeitern? Wo ist die, können die Gewerkschaften gründen? Nein. Haben sie einen Betriebsrat? Nein. Und dann frage ich mich natürlich schon, wofür steht Fair Trade? Das kann nicht nur Nord-Süd sein, das muss auch hier passieren.
Ist es da vielleicht einfach auch nur ein, ich würde fast sagen, ein schöner Schein, der bei
die
dem
Gefahr
einen oder
besteht,
anderen einfach zum Guten gibt. Wenn jemand dann sagt, okay, Fair Trade, gutes Gewissen, kaufe ich, aber wirklich, es ist eigentlich mehr Schummelei,
das
möchte ich fast sagen.
Muss man
nicht?
Ja schon sehen,
ja?
Wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, wie stark in den letzten Jahren tatsächlich das Interesse an Fairtrade-Produkten zugenommen hat. Also es ist ja durchaus sehr positiv, dass man das mal sagt, dass offensichtlich das Bewusstsein von vielen Leuten tatsächlich viel, viel stärker entwickelt ist, als nur die billige Produkt, die billige Ware einzukaufen. Und das aber tatsächlich sagen, das, was du gerade gesagt hast, Kirsten, das, was findet denn auch tatsächlich über die direkt gezahlte faire Ware hinaus in diesem Unternehmen statt? Also was sind dort für soziale Bedingungen? Was sind dort für gewerkschaftliche Möglichkeiten? Und dass das schon sehr fatal ist. Also wenn dann im Prinzip eine Banane aus dem fairen Handel kommt, in eine Warenhauskette hineingenommen wird, aber diese Warenhauskette wiederum auch dafür steht, zum Beispiel keine Betriebsräte zuzulassen oder sowas. Also das ist schon eine durchaus problematische Geschichte. Und ich glaube, das, was uns immer ausgezeichnet hat und hoffentlich auch noch weiter auszeichnet, ist tatsächlich auch nicht nur den Blick über den Atlantik oder über den Pazifik schweifen zu lassen, sondern zu gucken, was findet denn bei uns vor Ort statt. Und da gibt es genügend Felder, sich ebenfalls einzumischen. Also ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen, wenn man nur sagt, naja, das sind die guten Menschen, die eben, das sind sie auch, die da Wert drauf legen, dass die kleinen Bauern in Indien, in Bangladesch faire Preise bekommen oder tatsächlich anständige Preise für ihre Tätigkeit bekommen, sondern wirklich auch den Blick vor uns, vor die eigene Haustür zu nehmen.
Ein Punkt, der mir noch gerade einfällt, die Milch war genannt worden, jetzt weiß ich nicht, ob ihr im Laden auch irgendwie kauft, aber zum Beispiel, wenn ich an Eier oder sowas denke, da gibt es ja die Hühner, die aus Stallungen kommen und wo die Tierschützer sagen, es ist untiergerecht. Tierrecht, also wo dann Tierrechte und Tierschutz dann auch diskutiert werden, gibt es hier in Ulm ja auch. Die Arriva zum Beispiel, die sich da sehr engagieren. Ist das dann auch ein Thema, wo man bei Fairtrade oder ich weiß gar nicht, hat es Eier oder solche Themen, die dann von Tieren kommen, aber auch in dem Weltladen, wo man dann auch drauf guckt, oder ist das jetzt kein...
Nee.
Das nicht, gell?
Mm-mm. Ja. Nee. Also wir haben in Hinblick auf Tier Zusammenhänge, kann man vielleicht sagen, wir haben ein Sortiment, was vegan ist.
Aha.
Ja, also auch da Schokolade vegan oder so, aber das ist nicht ein Fokus, nein.
Mhm. Gut, ich denke, wir haben schon jetzt 17 Minuten gesprochen, dann fokussieren wir uns mal auf die Musik, bevor wir dann im nächsten Block so auf eure Aktivitäten und auf 40 Jahre Highlights des Ulmer Weltladen zu sprechen kommen. Dann würde ich sagen, wir spielen wieder Musik und ich habe...
Eine schnelle Musik.
Pass auf, ich habe ausgesucht den Vinjur und der Titel heißt Monster. Das ist ein bisschen ein kürzerer, die anderen waren mir zu lang. Deswegen haben wir mal Monster ausgesucht. Gut, hier ist Vinjur. Zurück bei der Plattform hier bei Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema Ulmer Weltladen und dem Jubiläum, den 40-jährigen Bestehen des Ulmer Weltladens. Meine Studiogäste sind Kirsten Tretter und Lothar Heusohn. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr über Fairtrade erfahren. Jetzt haben wir gesehen, da steckt doch erheblich mehr dahinter. Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen mal über die 40 Jahre. Das sind immerhin vier lange Jahrzehnte. Ihr habt also 1976 begonnen mit dem Laden, damals eine Sterngasse 14, habe ich verstanden. Das ist ja gar nicht weit weg nebenbei hier vom Studio. Da habt ihr sicherlich sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel auch Berichtenswertes. Und gerade ein Jubiläum ist ja dann noch Anlass, mal vielleicht auch zurückzuschauen, so die Highlights auch rauszugreifen, was sich so alles in den Zeiten ereignet hat. Kommen wir doch darauf mal zu sprechen.
Ja, der Laden hatte natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, einen Ort zu bilden für Diskussionen, also über und für Aktivitäten über die konkreten Produkte hinaus. Und fangen wir mal chronologisch an oder so ein paar Highlights aus diesen 40 Jahren. Gleich zu Beginn in den 70er Jahren gab es etwas, was auch den Ulmer Weltladen sehr stark beschäftigt hat. Es gab Militärputsche in Südamerika, vor allen Dingen in Chile, in Argentinien. Die hatten zur Folge, dass Menschen geflüchtet sind, dass Menschen ins Exil gehen mussten, unter anderem auch nach Ulm, also Argentinier, Chilenen. Und da hat sich der Ulmer Weltladen auch ganz früh, die hier nach Ulm gekommen sind, um die gekümmert, mit denen zusammen auch Menschenrechtsarbeit betrieben und Menschenrechtsarbeit immer wieder zu einem der Kernpunkte seiner Tätigkeit gemacht, also auf der politischen Ebene, und das gehört auch zu den wichtigen Elementen. Man hat sich beteiligt auch an einer Aktivität, die ursprünglich von Amnesty International, also der Menschenrechtsorganisation, kam, unter dem Stichwort Fußball und Folter. Also 1978 die Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien, die im Prinzip unter der Ägide der Militärdiktatoren stattgefunden hat. Und das hat man auch immer wieder vorangetrieben, da auch so ein Stück Bewusstsein darüber herzustellen. Südafrika, das Apartheid-Südafrika, war ebenfalls gerade für den Ulmer Weltladen ein großes, großes Thema. Auch durch persönliche Verbindungen nach Südafrika, aber auch Leute, die gegen die Apartheid dort gekämpft haben. Und da gehört unbedingt dazu etwas, was man auch nicht nur immer zum 40-jährigen Jubiläum in Erinnerung hat. Wo der Ulmer Weltladen im Prinzip federführend für die Weltladenbewegung in der Republik auch öffentlich gemacht hat, dass es gegen den offiziellen Boykott der Lieferung von Militärgütern nach Südafrika, also an die weiße Rassenregierung dort, tatsächlich offensichtlich Informationen gab, dass da aber auch immer wieder Militärgüter geliefert werden, auch aus Ulm und aus anderen Städten. Und der Ulmer Weltladen hat dies zu einem, wie gesagt, bundesweiten Thema gemacht, war federführend. Das hatte schon ein großes Problem, weil diese Firmen, wie man sich vorstellen kann, nicht nur sehr erfreut darauf reagiert haben, sondern auch gedroht haben, sehr massiv gedroht haben, auch mit Gerichtsverfahren. Und die haben natürlich ganz andere auch juristische Möglichkeiten als ein Ulmer Weltladen. Mit den auch juristischen, wie gesagt, Konsequenzen musste man leben. Und man hat dann aber glücklicherweise tatsächlich ziemlich erfolgreich über einen Vergleich auch nicht zurückziehen müssen, diese Information. Also da ist auch viel bewegt worden. Das Thema Krieg und Frieden. Pershing 2, also da ist ja Ulm und Neu-Ulm nicht so ganz jenseits. Also das Thema Krieg und Frieden war immer eines, das den Weltladen in den 80er Jahren und auch natürlich davor, aber natürlich Menschenkette und all diese Geschichten sehr wohl sehr beschäftigt hat. Auch meine eigene Geschichte, die wurde dann auch so ein ganzes Stück zur Weltladengeschichte. Wir haben ja hier 20 Jahre sehr intensiv versucht, so ein Städtepartnerschaftsprojekt aufzubauen, auch ganz erfolgreich, glaube ich, aufzubauen, mit Jenodega, also einer Stadt in Nicaragua, in Mittelamerika. Und ich finde es noch bis zum heutigen Tage sehr, sehr schön, treibt mir geradezu die Tränen in die Augen, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen. Wir haben mitgebracht von einem Nicaragua-Aufenthalt sehr enge Beziehungen zu einer Kooperative, zu einer Genossenschaft, die Kaffee produziert, nördlich von Jenodega. Und dann haben wir versucht, hier auch mit dem Ulmer Weltladen zusammen Kaffee just aus dieser Kooperative hier zu platzieren, den Kaffee Gorion, also den Spatzenkaffee.
Spatzenkaffee?
Ja, ja, Gorion heißt Spatz, also im Prinzip.
Ist das ein Zufall?
Nein, denke ich da gleich. Wir überlassen nichts dem Zufall. Das ist natürlich schon ganz gezielt so gewählt worden. Und also von daher, den gibt es auch noch bis zum heutigen Tage im Weltladen. Und das sind so die direkten Beziehungen, die es dazu auch gab. Was uns jetzt in der letzten Zeit immer und immer wieder sehr beschäftigt hat, das war natürlich das Thema Palästina. Menschenrechtsthematiken. Da bist du, wir haben es dieser Tage wieder gesehen, ja sehr schnell auch im Fadenkreuz derjenigen, die da laut rufen, das sei antisemitisch. Nein, wir machen Menschenrechtsarbeit und diese Menschenrechtsarbeit macht vor nichts Halt und auch möglichst vor keiner Region Halt und auch vor keiner Bevölkerung Halt oder vor keiner Regierung, sagen wir es korrekter, Halt, die Menschenrechtsverletzungen begeht. Also das ist etwas, was den Ulmer Weltladen auch sehr wohl mit anderen Organisationen zusammen umtreibt. Und um vielleicht ein letztes auch nochmal zu nennen, auch eine sehr aktuelle Diskussion beschäftigt uns nach wie vor, weil abgeräumt ist es ja noch nicht, die Geschichte TTIP, die Geschichte CETA, die Geschichte Welthandel, weil wir schon auch überzeugt sind, hier geht es nicht nur bloß um Freihandel oder nicht nur um Handelsstrukturen. Hier werden ganz massiv Weltordnungen auch zementiert oder sollen zementiert werden. Und natürlich sind wir naheliegenderweise nicht der Meinung, dass Handel nichts mit Menschenrechten zu tun hat. Also sehr wohl gibt es da sehr enge Beziehungen und sehr enge Verbindungen. Also ich glaube, das kann man sagen, so über diese Jahre hinweg waren das so einige der Highlights, wenn man das so in Anführungsstrichen benennen mag, die uns umgetrieben haben und immer auch noch umtreiben.
Gibt es dann irgendwo auch Veranstaltungen, Infoveranstaltungen, mit denen ihr dann auch irgendwo präsent seid, wo man dann auch sich informieren kann? Oder wie kommt man, also wenn man sich da für das Thema näher interessiert, du hast TTIP zum Beispiel angesprochen, ja, gibt es dann irgendwo, dass im Laden meinetwegen irgendeine Ausstellung ist oder dass ihr sagt, okay, an anderer Stelle oder im Laden, gibt es dann Infos oder wie geht das konkret?
Infos allemal. Ich meine, wir haben ja jetzt tatsächlich, ist uns ja nicht ganz leicht gefallen, auch aus der berühmten Ursprungsörtlichkeit umzuziehen. Jetzt in die Pfauengasse, glücklicherweise haben wir ja da jetzt wunderbare Räume auch gefunden und das lässt ein paar erweiterte Möglichkeiten zu im Vergleich zum Ursprungsort. Aber es ist jetzt kein großer Veranstaltungsraum. Wir haben jetzt im Oktober, und das fand ich eine sehr ausbaufähige Performance, wir haben mit Weltliteratur, ich meine, die Kästen hat vorhin schon mal gesagt, wir haben dort ein Buchsortiment aus Afrika, Asien, Lateinamerika mit Thematiken aus diesen Regionen. Und wir haben schlicht einen Lesungsabend innerhalb der Pfauengasse, also innerhalb des Ulmer Weltladens, das erste Mal in dieser Form organisiert worden. Viele Leute da, allerdings war es, also viele Leute immer in Relation zu den Möglichkeiten, den räumlichen Möglichkeiten dort. Und ich glaube, das wäre eine gute Geschichte, das auch weiterhin zu betreiben. Also auch wenn man so will, daraus eine feste Form der Auseinandersetzung zu machen oder der Veranstaltung zu machen. Ansonsten kooperieren wir naheliegenderweise, auch da kann ich nur noch mal naheliegenderweise sagen, mit Organisationen, die über diese Räumlichkeiten verfügen, Bildungseinrichtungen. Wie gesagt, da daher habe ich ja auch die unmittelbare Beziehung in meinem Job in der VH gehabt. Die Ulmer Volkshochschule, das Haus der Begegnung, jetzt neu auch das durchaus das Museum der Brotkultur ist eine wichtige Einrichtung. Also potenziell alle mit und auch real mit Organisationen, die sich auch auf ihre Fahnen oder sonst in ihre Programme geschrieben haben, den Zustand dieser Welt, um auch das nochmal zu strapazieren, nicht nur achselzuckend hinzunehmen, sondern genau da das auch zu thematisieren, gegebenenfalls zu skandalisieren, mit denen zusammenzuarbeiten, Ausstellungen zu machen, Diskussionen zu machen, Podiumsgespräche zu machen. Ich persönlich träume immer noch von ein bisschen einem eigenen Ort, auch wirklich im buchstäblichen Sinn des Wortes Ort, aber da muss man nochmal gucken, ob das möglich ist. Ansonsten, wie gesagt, gibt es enge Kooperationen seit vielen Jahren und zum Teil gerade was das Brotmuseum angeht, jetzt auch nochmal neu eröffnete Felder und mit dem BUND zusammen und. Also es ist schon sehr angenehm, dass es in Ulm so eine übersichtliche auch Zahl von Menschen gibt. Das macht die Kooperation auch leichter, die sich in dieser Richtung auch bewegen und in diese Richtung arbeiten, aktiv sind. Und untereinander haben wir da eigentlich ausgesprochen auch produktive Verhältnisse.
Ja, ich finde, wenn ich da noch kurz ergänzen und rein auch mal reingrätschen darf.
Ich revanchiere mich nachher.
Ja, genau. Weil du es gerade angesprochen hast von dem Ort. Der Umzug in die Pfauengasse war natürlich auch damit verbunden, dass sich die Räumlichkeiten geändert haben. Das hat dazu geführt, dass wir mit dem Brotmuseum kooperieren oder mit dem Museum der Brotkultur, weil wir keinen Schulungsraum haben für Schulklassen. Und das ist auch so ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Wir machen Bildungsarbeit. Auch das unterscheidet uns von konventionellen Läden. Schulklassen können sich anmelden. Wir informieren über den fairen Handel, über die Produkte, über die Geschichten dahinter. Was bedeutet fairer Handel? Wir haben nur keinen Schulungsraum mehr gehabt. Den hatten wir im alten Laden auch nur bedingt. Man hat halt im Keller dann die Schulklassen bewirtet und auch beschult und ihnen Filme gezeigt. Und jetzt haben wir eben im Museum der Brotkultur die Möglichkeit, auf einen Raum zurückzugreifen, und das ist eine wunderbare Kooperation, denn das Thema und die Ausstellung im Museum der Brotkultur, wo es um Essen und um Ernährung auch geht, passt wunderbar zum Thema des Weltladens. Und dann haben wir durch den Umzug eben unser Mini-Welthaus oder Umwelthaus jetzt, weil bei uns in der Pfauengasse schon vor uns da war der BUND zusammen mit dem ADFC, die im ersten Stock sind und mit uns mit umgezogen ist, auch ganz traditionell UNICEF. Und das ist auch etwas, was einmalig ist. Da kann man schon wieder von einem Ulmer Modell sprechen. UNICEF hat in Ulm das einzige deutschlandweite Büro und Verkaufsstelle für Karten. Und ist eine Kooperation zwischen dem Ulmer Weltladen und UNICEF, was sich wunderbar ergänzt. Und
also Karten meinst du Weihnachtskarten?
Weihnachtskarten, genau, ja. Grußkarten, ja, genau. Was auch immer es gibt. Und gerade zu Weihnachten ja immer sehr beliebt, die Karten. Und das ist für uns, wir haben uns dann dazu entschlossen, logischerweise keine Karten es gibt auch fair gehandelte Karten, die haben wir eben nicht, weil wir sagen, das ist Sache von UNICEF und wir sind ganz froh und glücklich über die Kooperation. Und es gibt auch einige Frauen, die arbeiten sowohl bei UNICEF als auch im Weltladen ehrenamtlich mit.
Wir haben, glaube ich, weil wir den Weltladen schon erwähnt haben, gesagt haben, es ist mit den Öffnungszeiten ein bisschen anders, noch gar nicht so gesagt, wie eigentlich so die normalen Öffnungszeiten in dem Laden eigentlich sind. Wann wir an der Stelle, ja, wann man hinkommen kann, wann ist was los?
Ja, wunderbar, ganz wichtig, genau. Also ich wollte auch nochmal betonen, weil wir ja keine Werbeveranstaltung für einen konventionellen Laden hier machen, sondern es geht, und ich denke, das ist jetzt aber auch schon klar geworden, um sehr viel mehr als nur Waren zu verkaufen. Ich habe gerade nochmal nachgelesen in der Chronik, vor 40 Jahren war der Anspruch, dass kein Kunde und keine Kundin aus dem Laden geht, ohne zu wissen, was der Hintergrund dieses Produktes ist, was ein toller Anspruch ist. Wer würde mich sehr freuen, wenn das auch tatsächlich so ist.
Und im Aspekt, niemand verlässt den Raum.
Niemand verlässt den Raum, um zu wissen, was hinter seinem Produkt steht. Nun, das können wir heute natürlich nicht mehr jedem aufdrücken, aber wer es möchte, kriegt bei uns die Information. Und wir haben tatsächlich ganz normale Ladenöffnungszeiten von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr durchgehend und am Samstag von 9 bis 14 Uhr, in der Vorweihnachtszeit sogar alle Samstage bis 16 Uhr. Das erfordert natürlich eben auch diese 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in 3-Stunden-Schichten bei uns im Laden arbeiten.
Also das ist schon eine ganz schön große Zahl, 50 Leute, das finde ich dann schon sehr beachtlich. Ja. Sind es dann auch eigentlich Altersschichten, jüngere, ältere? Ist es bunt gemischt oder sind es jetzt auch nur ältere oder jüngere? Oder ist es dann zumindest altersmäßig bei euch gemischt, wenn schon die Herren oder die Jungs in der Geminderzahl sind?
Genau. Ja. Aber es ist eher ältere Generation.
Ja.
Es hoffentlich durchmischt sich jetzt nach und nach. Das muss auch so sein. Aber man kann eigentlich auch stolz drauf sein. Es sind ein paar dabei, die von Anfang an dabei sind, also die auch schon seit 40 Jahren oder seit 30 Jahren mit dabei sind. Und das ist, denke ich, ein Thema für viele Weltläden momentan, dass man den Generationenwechsel dann auch hinbekommt. Ich bin da eigentlich zuversichtlich. Wir haben gute Kontakte zu jungen Leuten. Es ist halt immer so ein Ding, wenn man auch jetzt von Studenten redet beispielsweise, da ist die berufliche Laufbahn noch nicht geschrieben. Das heißt, da wird vielleicht auch gerne umgezogen, man bewirbt sich woanders hin, da ist nicht die Kontinuität da. Und bei uns kann im Prinzip jeder und jede arbeiten, sich bei uns melden. Nur es sollte eben auch der Wunsch da sein, längerfristig sich zu engagieren, denn wie man sich sicherlich vorstellen kann, ist die Einarbeitung in den Verkauf unserer Produkte, wenn man hinter jedem Produkt eine Geschichte hat, eine sehr intensive Einarbeitung.
Und wenn sich jemand dafür interessiert und jetzt zuhört, der darf sich dann einfach im Laden melden oder
genau.
Soll sich dann einfach
auf mich berufen
oder
eben einfach sagen, möchte gerne mitarbeiten im Laden dann bekommt er schon die weiteren Anweisungen, wie es dann weitergeht. Und wie gesagt, wir sind immer sehr froh, wenn Menschen aufgeschlossen sind dieser Idee gegenüber und sagen, Mensch, da möchte ich mich engagieren, denn da kann man tatsächlich aktiv und auch so, wie man das gerne auch möchte, dosiert sich einbringen. Man muss nicht fulltime dabei sein, es reichen auch 3 Stunden die Woche.
Habt ihr so über die 40 Jahre eigentlich den Eindruck, dass das Interesse an dem ganzen Thema gewachsen ist oder ist das immer konstant auf einer gewissen gleichen Basis oder gibt es da wirklich auch aufgrund auch eurer Tätigkeit einen wirklich eine Resonanz, man sagt, jawohl, wir haben mehr Aufmerksamkeit, wir haben auch mehr, vielleicht mehr Kunden, die dann kommen. Gibt es da wirklich so eine Entwicklung, die man sagen kann, also, jawohl, es hat schon irgendwo einen Fortschritt gegeben?
Also wie vieles lebt auch das, ich würde mal sagen, in Konjunkturen. Also wie stark jetzt gerade eine Aufmerksamkeit auf bestimmten Themen liegt. Was für uns richtig spannend war, das war tatsächlich diese Situation, dass wir den bisherigen Laden in der Form schlicht nicht mehr weiter so betreiben konnten, weil er einfach nicht mehr bezahlbar war. Und wir dann ja auch über die Presse gegangen sind und ganz, ganz viel Resonanz bekommen haben. Also viele Leute haben dann sich gemeldet und wollten das unterstützen. Da haben wir gesehen, dass tatsächlich der Ulmer Weltladen auch nicht nur in unseren Gedanken und wie wir es gerne hätten, sondern ganz real bürgerschaftlich sehr getragen ist. Also dass Bürgerinnen und Bürger das nicht egal war hier in Ulm, ob es denn so einen Laden gibt, weil sie ja dann auch woanders hingehen könnten, in die fair gehandelten Regale, sondern tatsächlich so einen Laden wollten. Und von daher kann ich nur sagen, also gerade auch in dem Umfeld, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Kooperation mit anderen, die auch an solchen Themen arbeiten, glaube, dass ich das schon ganz gut beurteilen kann, als einer, der ja viel Programm in diese Richtung gemacht hat. Die Resonanz war eigentlich immer erstaunlich gut und bei aller Konjunkturanfälligkeit von sowas und sie ist absolut auch weiterhin. Ich glaube, dass die Sensibilität sich nicht nur mit dem bestehenden Zustand dieser Welt als alternativlos zu betrachten, dass da die Sensibilität tatsächlich zugenommen hat und nicht nur die allgemeine emotionale Sensibilität, sondern auch tatsächlich ganz praktisch was tun zu wollen. Wir erleben das schon auch in unserer Arbeit und das ist auch super so. Also wir wollen uns ja nicht damit arrangieren, dass alles so zementiert ist, wie es gerade den Anschein hat.
Ein Grund auf jeden Fall, das erfolgreiche Wirken mit 40 Jahren morgen zu feiern. Ihr habt morgen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auf jeden Fall im Haus der Begegnung und dann eine Veranstaltung. Erzählt doch mal da noch in den letzten, eine Minute haben wir noch, müssen schnell machen.
Hole schnell Luft. Für schnelle Dinge bin ich zuständig. Genau. Morgen ab 16 Uhr haben wir unser großes Jubiläumsfest von 16 bis 18. 18 Uhr wird Kaffee getrunken, wir kommen zusammen, wir können zusammen über alte Zeiten schwelgen, Ausstellungen anschauen, es gibt verschiedene Ausstellungen, alter Plakate. Dann kommt um 18 Uhr der Herr Gunter Zisch zu uns, der Oberbürgermeister, und wird ein paar Grußworte sprechen, genauso wie der Herr Filius. Dann wird es eine Modenschau geben, es wird Musik geben von der Gruppo Solentiname, und Münch und Sauer werden uns eine Kabarettvorstellung geben, und ganz zum Schluss, wer dann immer noch nicht müde ist, kann von 22 bis 24 Uhr die Disco mit DJ Klaus genießen, und du hast jetzt doch die Finger
gehoben. Aber genau, genau.
Ich wollte dir nicht alles überlassen,
10 Sekunden. Ja. Aber auch durchaus mit selbstkritischen Tönen.
Ja.
Also wir wollen auch gerade ein bisschen kritisch in die ganze Geschichte und uns nicht nur ständig auf die Schultern klopfen, so gut es auch ab und an ist.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Lothar, Kirsten, ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Es war die Plattform für heute Nachmittag. Das war's. Wir sagen tschüss und bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.